Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt.
Was ist unser Lebenselixier, das Wasser? Noch wie lang ist es das noch? Das heisst, das Wasser sei nach dem Erdöl der nächste Rohstoff, der uns ausgeht. Die nächsten Kriege, die geführt werden, seien die Kriege um das Wasser. Wie steht es um die Zukunft vom blauen Gold, wie man am Wasser ja auch sagt? Wo sind die grossen Probleme und was kann man machen? Als Abrundung von dem Thementag mit DRS1 in Zukunft schaut Karin Frey zusammen mit Experten bei uns und der Welt draussen genau diese Fragen an.
Trinkwasser ADE, so heisst der Doppelpunkt. Ich habe zwei Gäste bei mir, die eine gute Ahnung davon haben, wie die Zukunft vom Wasser aussieht. Mit dabei ist der Thomas Zeller von der DEZA, der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit. Der Thomas Zeller ist der Wasserspezialist bei der DEZA, ist über 20 Jahre mit Wasserprojekten in der Welt ausgesehen und er koordiniert heute von Bern aus an die 100 Projekte in der ganzen Welt und weiss Bescheid, wie es auf dem politischen Parkett läuft. Der Christoph Lütti von der EAWAG, der Eidgenössischen Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz. Er ist der Wasserforscher, ist spezialisiert auf Siedlungswasser, unter anderem in Riesenstädt, ist selber auch in der Welt unterwegs und kennt vor allem auch die technische Seite vom Umgang mit Wasser. Meine Herren, es heisst, die nächsten Kriege werden ums Wasser gefochten. Glauben Sie, dass das stimmt? Thomas Zeller von der DEZA.
Man kann nicht sagen, dass Kriege ausgefochten werden ums Wasser. Schon heute sind aber verschiedene Spannungen und Konflikte haben unterschwellig etwas mit Wasser zu tun. Und das wird sich in verschiedenen Gegenden, im Mittelmeerraum, Nahen Osten, aber auch in den Anden oder in Asien, Zentralasien unter anderem, wird sich das noch zuspitzen. Und vermehrt wird das Wasser, kann das Wasser eine Rolle spielen, zum Frieden bringen oder eben zum Spannungen und Konflikt zu schärfen?
Wie kann es eine Rolle spielen, zum Frieden bringen?
Wasser ist etwas, das alle brauchen. Und das kann oft, und in der Geschichte hat man gesehen, dass Wasser mehrheitlich zu friedlichen Lösungen geführt hat, Wasserkrieg, und nicht zum Konflikt. Aber zuerst kann es schon zu einem Konflikt führen.
Christoph Lütti von der EAWAG.
Ich gebe dem recht. Also ich denke, die Geschichte der Menschheit zeigt, es hätte eigentlich noch nie einen Krieg gegeben, allein wegen Wasser. Vielleicht ausser ganz früher Menschheitsgeschichte. Was es eher gibt, sind Konflikte, lokale Konflikte, innerstaatliche Konflikte. Ein gutes Beispiel ist derzeit die Weststaaten von den USA oder auch einzelne Bundesstaaten in Indien.
Oder zum Beispiel Israel und Palästina.
Oder Israel-Palästina ist natürlich.
Also wie ist das genau? Die Palästinenser sitzen eigentlich auf dem Wasser?
Die Palästinenser sitzen auf dem Wasser und Israel bezieht fast die Hälfte von seinem Wasser aus außerstaatlichem Gebiet, also außerhalb vom Staat Israel. Das sind vor allem Golanhöhen, aber auch Teil von Gaza, wo sie das Grundwasser anzapfen für ihren Verbrauch.
Und das ist so ein Konflikt, wo man davon ausgeht, der hat unterschwellig eben nicht nur mit Religion zum Beispiel zu tun, sondern auch mit Wasser, Thomas Zeller.
Ich glaube schon. Und dort könnte eben das Wasser auch eine Rolle spielen, vielleicht als Vermittler, um die anderen Konfliktkomponenten ein bisschen zu entschärfen.
Gut, reden wir nicht über den Konflikt Wasser, sondern über den Rohstoff Wasser. Wie viel Sorgen müssen wir uns um den Rohstoff machen? Sagen wir auf einer Skala von 1 bis 10.
Ja, ich würde sagen, heute sind wir schon bei 8 angelangt. Etwa.
Warum?
Weil ich glaube, in den letzten 100 Jahren etwa, hat sich die Weltbevölkerung verdreifacht. Aber der Konsum von Wasser hat sich versechsfacht. Und das Wasser kann nicht mehr werden. Insgesamt bleibt das Wasser gleich viel auf der ganzen Welt und ewig. Und wenn wir so weiterwurschteln bis jetzt, noch kann man irgendwann kommt zu Engpässe. Natürlich nicht überall. Die Wasserproblematik ist eher lokale. Es kommt an ganz spezifischen Orten zu Konflikt. Und wir als Schweiz sind da zum guten Glück auf einer guten Position. Bei uns wird das nicht gerade stattfinden. Aber wir werden indirekt darunter leiden, wenn andere Länder auf einen Konflikt haben, das Wasser, und die Leute auswandern etc.
Christoph Lütti, das Wasser bleibt ewig. Und das Problem ist dann vor allem einfach, dass halt immer mehr Leute da sind.
Ja, Wasser ist eine endliche Ressource und die Weltbevölkerung steigt.
Das ist endlich? Jetzt habe ich gemeint unendlich.
Endlich im Sinn, dass es die gleiche Menge bleibt.
Es bleibt die gleiche Menge, aber eben die Leute werden mehr auf der Welt. Und dadurch steht immer weniger Kubikmeter Wasser pro Kopf zur Verfügung. Das ist so.
Das wissen viele Entwicklungsorganisationen, das wissen auch ihr von der DEZA. Wenn man so gesamthaft anschaut, wie viel Geld aus der Schweiz fließt in Wasserprojekte, Thomas Zeller?
Etwa 60 Millionen pro Jahr von der DEZA. Das sind 5% von unserem Budget. Und das ist nicht verrückt viel. Wir, die im Wasser arbeiten, denken, es müsste noch mehr sein. Aber es ist immerhin schon beachtlich. Und wir haben können, es gibt Wirkungsberichte über die letzten 5-6 Jahre, die wir analysiert haben. Wir haben 300-400'000 Leute pro Jahr können Zugang zu Wasser verschaffen. Wir als DEZA zusammen mit dem SECO auch noch.
Die EAWAG forscht nicht nur in der Schweiz. Wenn man an EAWAG denkt, denkt man immer an unsere Flüsse und Seen und dass das so sauber ist und das hat mit euch zu tun. Ihr seid auch in der Welt aus mit Wasserprojekten. Können Sie, Christoph Lüthi, ein paar Beispiele geben? Was macht die EAWAG?
Also konkret an Wasserthemen sind wir vor allem daran, kostengünstige Verfahren um Trinkwasseraufbereitung. Zwei konkrete Beispiele ist die Arsenbelastung von Gewässern in Bangladesch, in Indien. Grosse Probleme mit dem Grundwasser. Was gibt es da für Verfahren, wo man das Wasser behandeln kann? Ein anderes Beispiel aus Ostafrika, Fluoridbelastung, wo im Boden ist und bei der hohen Konzentration zu Schäden, vor allem an Kindern, dann führt. Abwasserproblematik, auch ein Riesenproblem in den Entwicklungsländern. Fast ein Drittel der Menschheit hat keinen Zugang zu regulären sanitären Anlagen. Und da sind wir auch dran, in der Forschung versuchen, möglichst kosteneffiziente Lösungen zu suchen.
Das ist übrigens ein Thema, das die DEZA auch priorisiert. Man kann sagen, im Trinkwasserbereich ist der Fortschritt recht gut in den letzten Jahren. Aber der Abwasserbereich oder die sanitären Anlagen, dort hinkt es hinterher. 2,5 Milliarden haben noch kein WC, sondern machen irgendwann ihre Notdurft im Freien. Und das führt zur Verschmutzung vom Grundwasser vor allem und führt zu Gesundheitsproblemen. Darum tun wir als DEZA momentan die sanitären Anlagen priorisieren und sind auch froh, dass eben die EAWAG, eine schweizerische Forschungsinstitution, Lösungen offeriert, die wir dann können promovieren und multiplizieren und verteilen in der Welt.
Gut, über die Möglichkeiten, Lösungen und wie das funktioniert, wenn wir in dieser Stunde reden. Wenn man grundsätzlich über das Thema Wasser liest, stößt man immer wieder auf folgende 3 Hauptprobleme. Erstens Wasserknappheit wegen Gewässerverschmutzung. Zweitens Wasserknappheit wegen Klimawandel. Und drittens aufs sogenannte virtuelle Wasser als Problem. Also das heisst nichts anderes, als dass eine Tomate oder eine Sepiri, die zum Beispiel aus Spanien importiert ist, dort zum Anbau einen Haufen Wasser braucht. Und wir ist jetzt hier, aber das ist eigentlich ein Wasserimport versteckte. Wir haben 3 Korrespondenten, einen in Indien, in Australien und Spanien, um ein Beispiel zu diesen Hauptproblemen zu beten. Ich möchte anfangen mit der Gewässerverschmutzung. Kari Wenger aus Delhi berichtet.
In Sturzbächen ergießt sich der Monsunregen in diesen Tagen über Delhi. Und in Sturzbächen fließt das Wasser durch die Straßen, verursacht Chaos und nasse Füße. Ein vernünftiges Sammelsystem für das Wasser gibt es nicht. Doch das wäre dringend nötig. Delhi leidet an chronischer Wasserknappheit und die Situation wird immer schlimmer. Bis zu 40% des Wassers versickert in Delhi, da viele Leitungen des Verteilernetzes lecken. Zudem sind nur gerade die Hälfte aller Bewohner am öffentlichen Wassernetz angeschlossen. Die Slums in Delhi beispielsweise gelten als illegal und sind deshalb nicht am Wassernetz angeschlossen. Ravi Agrawal, der Direktor der indischen Umweltorganisation Toxic Links, sagt deshalb, dass politische und soziale Ungerechtigkeit die Hauptgründe für die Wasserknappheit in Delhi seien.
Overall, there is a scarcity of water, but the scarcity also is based in the political and social inequity.
Die Slumbewohner müssten das Wasser teuer bei Tankern kaufen, sagt Agrawal. Eine Studie der Weltbank hat gezeigt, dass die Slumbewohner von Delhi mehr für ihr Wasser bezahlen müssen als die reichen Bewohner der Stadt. Um billiger an Wasser zu kommen, zapfen deshalb viele das Grundwasser an und pumpen es an die Oberfläche. Das führt jedoch dazu, dass der Grundwasserspiegel stetig sinkt und die Wasserversorgung damit noch mehr gefährdet ist. Die größte Wasserquelle der Stadt ist der Yamuna-Fluss. Wenige Kilometer flussaufwärts planschen Kinder. Das Wasser aber ist schwarz wie Teer. Gase blubbern an der Oberfläche, Fäkalien und Abfall schwimmen an den Kindern vorbei. Der Fluss sei in Delhi komplett tot, sagt Vimlindu Jha von der Umweltorganisation Svechha in Delhi.
Yamuna in Delhi, for example, it's completely dead and government accepts it.
Die Regierung habe gewarnt, dass das Wasser des Yamuna so schlecht sei, dass es nur noch für Industriezwecke genutzt werden könne. Tiere und Menschen dürften nicht mehr darin baden, sagt Vimlindu Jha. Täglich fließen Millionen von Litern Abwasser ungeklärt in Delhi in den Fluss. Dass damit die Wasserversorgung von Delhi gefährdet ist, weiß auch die Regierung. Sie hat vor 17 Jahren einen Rettungsplan für den Yamuna ins Leben gerufen. Viel Geld wurde gesprochen, davon wurde einiges für die Säuberung des Flusses verwertet und vieles versickerte in den Regierungsstuben. Heute ist der Yamuna schmutziger denn je. Er gilt gar als einer der dreckigsten Flüsse der Welt. Jetzt gibt es einen neuen Plan zur Rettung des Flusses. Wieder hat die Regierung Millionen von Rupien gesprochen, um damit das Abwasser besser zu klären, bevor es in den Yamuna fließt. Und im September wollen Tausende von Indern in einer großen Bürgerinitiative die Ufer des Yamuna vom Abfall befreien. Denn einig sind sich zumindest alle, dass die Wasserverschmutzung so nicht weitergehen kann.
So kann es nicht weitergehen. Ich mag mich erinnern, in den 70er Jahren, ich bin in der Nähe von der Rüss aufgewachsen, sind wir auch auf der Brücke gestanden, haben runtergeschaut und da ist also alles zu schwimmen gekommen, die ganzen Klärwasser etc. Und es wäre niemand in den Sinn gekommen, dass das möglicherweise irgendein Wasser sein wird, das so sauber ist, dass man es könnte trinken. Christoph Lüthi, Wasserforscher bei der EAWAG. Kann man sagen, das Hauptproblem, das wir hier mit der Gewässerverschmutzung ansprechen, das ist eins auf Zeit. Möglicherweise, wenn wir jetzt in Zukunft schauen, in 20 Jahren, ist das kein Problem mehr?
Das kommt sehr auf die Städte, auf die einzelnen Länder auch an. Ich denke, in den Schwellenländern wird das eine Möglichkeit sein. Also wenn man Indien oder auch China anschaut, dort wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sicher Milliarden Investitionen in die Reinhaltung, in die Abwässerentsorgung investiert werden. Aber das wird nicht der Fall sein für viele Entwicklungsländer. Und gerade dort geht es darum, angepasste Konzepte, die eben nicht nur auf Schwemmkanalisation, die wir in Europa kennen, sondern billigere, kostengünstigere Anlagen einzuführen.
Sie sind strategische Siedlungswasserplaner, wenn man das so sagen darf, haben verschiedene Projekte auch in der Welt aussen geplant. Um was würde es denn da konkret gehen? Haben Sie ein Beispiel?
Also konkret geht es darum, dass man zuerst auch mal abwägt, was wollen überhaupt die Leute. Es gibt eben in diesen Slums das Problem, dass ganz viele Leute gar kein WC haben. Da geht es mal aufzuklären, wieso sanitäre Anlagen wichtig sind für die Bevölkerung.
Also Information an die Bevölkerung
selber. Und dann aber auch Aufklärung für die Regierungs- und Verantwortungsträger, was angepasste Lösungen sind. Und das muss eben in einer Stufe wie dieser Prozess passieren und nicht moderne Installationen vom Norden übergestülpt werden.
Thomas Zeller, jetzt sind Sie als Mitarbeiter bei der DEZA auch bei Verhandlungen dabei, bei politischen Verhandlungen. Zu Kyoto zum Beispiel sind Sie mit dabei gewesen. Wir haben vorher gehört, ganz viele Gelder verschwinden irgendwo auf mysteriöse Art. Der politische Wille lässt in verschiedenen Ländern zu wünschen übrig. Scheitert es vor allem an dem?
Das sind sicher Gründe dafür. Aber ich möchte erinnern, die Schweiz war vor 100, 150 Jahren auch ein dreckiges Land gewesen, wie alle anderen. Und was dann gebraucht hat, ist politischer Wille und Gesetz und natürlich viele Investitionen, um unsere Wasserversorgungen und Abwasserversorgungen so zu machen, wie sie heute sind. Und das braucht es eben auch in Entwicklungsländern. Es braucht den politischen Wille von der Regierungen. Und eine gewisse Investitionen, was in den armen Ländern nicht fehlt, das Geld.
Was begegnet Ihnen für Haltungen, für Argumente, auch gerade wenn Sie in Verhandlungen stecken mit so Entwicklungsländern?
Ein Problem ist, dass es oftmals kein Wasserministerium gibt, sondern dass das ein Teil ist in einem anderen Ministerium für Infrastruktur zum Beispiel. Und die Wasserproblematik ist eng mit der Bildung, mit der Gesundheit verbunden. Und dann muss man probieren, die Ministerien zusammenzubringen. Und das sind meistens nicht die Ministerien, die am meisten Macht haben, sondern irgendwelche Zweitklassministerien, wenn man so sagen will. Und das ist dann Problematik, einer Regierung zu sagen, okay, ihr müsst jetzt 5-10% von ihrem Budget in die Wasserverbesserungen investieren. Weil der Minister selber ist dann oft nicht die schwergewichtige Person, die das erreichen kann. Und die ganze Problematik verschlimmert sich auf der einen Seite mit der Dezentralisierung, die in ganz vielen Ländern jetzt modern ist, wie bei uns in der Schweiz, ist alles dezentralisiert. Früher war in Westafrika sehr viel zentralisiert.
Also organisatorisch, meinen Sie?
Organisatorisch. Und dann werden zum Beispiel Wasserversorgung ist etwas Dezentrales. Da wird Gemeinde XY im Land XY wird plötzlich gesagt, okay, du hast hier ein paar Fränkli, mit dem machst du jetzt, verbesserst du deine Wasserversorgung für die Regierung. Für eure Leute. Und dann haben die weder die technische Kenntnis, wie man das macht, noch die Infrastruktur, noch nichts. Und das ist ein weiteres Problem, das sich stellt, wo wir bei der DEZ auch stark daran arbeiten, eben die lokalen Autoritäten, die lokalen Beamten und Apparate, die es gibt für die Wasserdienstleistungen zum Beispiel, dass man die ausbildet und ihnen auch die nötigen Methoden und Wissen zur Verfügung stellt, dass sie das Wasser gut managen können. Ich muss sagen, in ganz vielen, ich will jetzt keine Zahl sagen, aber in den meisten von allen Fällen ist es eben nicht ein Problem, dass das Wasser selber als Menge fehlt, sondern dass es schlecht verteilt ist. Und dann, wie Sie gesagt haben, wie vorher gesagt worden ist in Indien, dass eben die Armen, die keine Voice haben, keine Stimme haben in der Regierung, die kommen zu kurz. Und ich mag mich gut erinnern, als ich in La Paz in Bolivien gewohnt habe, in einem Viertel von reichen Leuten, ist bei mir das Wasser geflossen. Ich konnte den Garten dort besprengen mit allem drum und dran. Und mein Gärtner und das Dienstmeister, das ich hatte, das gehört man dort in diesen Ländern, hat nebendran gewohnt, in einem Terrain vague, wie man so gesagt hat, und haben eben das Wasser auch müssen in Kanister kaufen und haben irgendeinen Dollar pro 20 Liter müssen zahlen, während ich das Wasser gratis hatte.
Also das ist nicht nur Indien mit dem Kastensystem, wo quasi man historisch das Gefühl hat, die einen Menschen sind mehr wert als die anderen, darum kommen die einen kürzer als die anderen. Das trifft man überall an?
Ja, ja. Also sicher in Afrika ist das überall der Fall. Es gibt sogar ein Buch mit dem Titel «The Poor Pay More», also «Die Armen zahlen mehr». Und da wird Wasser ganz zuvorderst genannt. Das ist ein Gut, wo leider eben so ist, dass in den meisten Städten, aber auch auf dem Land, die Armen mehr zahlen für einen Liter und einen Kubikmeter Wasser als die Reichen.
Ein Punkt, wo mich noch interessiert, man hat gehört, eben, Gelder verschwinden in der Verwaltung, gelangen dann nicht zu den Projekten. Ich kann mir vorstellen, gerade je grösser eine Organisation ist, Stichwort vielleicht auch UNO, wo die Schweiz ja auch dabei ist, wo durchaus in Frage gestellt wird, bringt es denn etwas, wenn wir in die Organisationen nie einen Haufen Geld geben, nützt es denn am Schluss etwas?
Ich würde sagen, es nützt ganz sicher etwas. Es ist bei allen Institutionen, muss man eben einen gewissen Verwaltungskostenbeitrag rechnen. Sie können, was oft gesagt wird, jetzt schicken wir Kleider nach Afrika. Und werden die dort verteilt. Aber die Kleider bis nach Afrika schicken kostet etwas. Und dann die dort zu verteilen auf einem kleinen Pickup, nicht mehr anzufahren, kostet auch etwas. Also einen gewissen Teil muss man rechnen für Verwaltungskosten. Und Korruption, das ist in überall, wo es um Geld geht, wenn es Infrastruktur ist, das ist spezifisch sensibel. Ich würde sagen, das Wasser ist nicht der schlimmste Sektor. Ich würde sagen, die Justiz ist viel schlimmer bezüglich Korruption, aber auch Strom oder andere Dienstleistungen im Gesundheitswesen. In vielen Ländern, wenn sie krank sind, die Armen kommen einfach werden erst vom Arzt befragt, wenn sie etwas gezahlt haben. Und wir von der DEZA sind wegen dem vor 2 Jahren mit einer neuen Institution zusammengekommen und die heisst Water Integrity Network. Das ist ein Netzwerk von Wasserspezialisten, das sich spezifisch der Korruptionsbekämpfung widmet. Und der Slogan ist, dass eben die Wasserfachleute der Korruption angehen. Die wissen, wo das Wasser wo die Korruption im Wassersektor eine Rolle spielt. Das ist nämlich manchmal gar nicht einfach zu sehen, wo das Geld versickert. Wenn irgendjemand schon, es fängt nur schon bei der Planung an, wenn man sagt, macht ein neues Wassersystem für den und den Bezirk. Und nachher muss man mal zuerst schauen, ist es das wirklich der Bezirk, wo du am meisten nötig hat, oder ist das vielleicht der Bezirk, wo zufällig gerade der Präsident oder ein Minister oder eine berühmte Autorität wohnt. Also es fängt schon dort an und dann beim Bau natürlich, wenn einfach zu grosse Röhren, zu teure Röhren verwendet werden, das kann ein normaler Laie sehen, das eben nicht. Und darum, wenn wir machen das, über Wasserspezialisten die Korruption anzugehen.
Machen ihr da so etwas aus? Sie haben ja Wasserprojekte auch in der Welt draussen als Wasserforscher, wenn Sie so Missstände sehen. Können Sie da den Finger drauf haben? Oder heisst es, ja, schwätzt du weiter?
Nein, wir arbeiten vor allem zusammen mit Universitäten, mit Forschungszentren vor Ort. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Baustein für gerechtere Wasser und bessere Wassersysteme in diesen Ländern, nämlich das Know-how und Kapazität in diesen Ländern vor Ort zu stärken. Und ich denke, da haben wir einen wichtigen Auftrag und ich denke auch Schweizer Wasserspezialisten sind in der ganzen Welt anerkannt und da hat EAWAG, denke ich, auch eine Rolle zu spielen.
Das ist eine sehr wichtige Rolle, eben das technische Know-how, weil Korruption kann man eben nur bekämpfen, wenn man weiss, wie es richtig ist. Und dazu haben wir in der Schweiz haben Fachleute, auch Privatinstitutionen, die das wissen. Und wir von der DEZA probieren, die mehr und mehr beiziehen. Weil wir als DEZA sind ein kleiner Apparat und haben nicht alle Fachleute für jedes spezifische Thema. In unserer Wassersektion sind wir 5-6 Leute, nicht einmal alle 100%. Also,
ich frage aber auch Sie, wie erfolgreich sind Sie, wenn es darum geht, die Korruption zu bekämpfen?
Also ganz grosse Korruptionsfälle haben wir in den letzten Jahren, wo ich jetzt dabei nicht hatte, zum guten Glück. Aber kleinere Sachen, also man kann sicher davon ausgehen, dass dort und dort ein bisschen Geld verloren gegangen ist, wo wir gar nie entdeckt haben. Der schlimmste Fall war, als ich in Ecuador war, für ein Bewässerungsprojekt selber. Dort ist mir tatsächlich, und das ist kein Witz, zur Nacht abends haben wir eine Ausschreibung gemacht für ein grosses Siphon, also ein riesen Ding, das, glaube ich, etwa 300.000, 400.000 Franken gekostet hat, müssen machen. Und dann ist mir angerufen worden von einem Unternehmen dort. Und die haben eben gesagt, ja, wenn wir jetzt das, wenn wir den Bau bekämen für das Slave, ja, dann könnte man schon etwas arrangieren, haben sie mir sagen, weil ich bei dem Auswahlkomitee war. Dazu war ich ganz jung und habe einfach gesagt, okay, von dem will ich nichts wissen. Aber eigentlich, heutzutage müsste ich sagen, die richtige Antwort von mir war, halt stopp, machen wir einen Skandal daraus, das Unternehmen wird jetzt gerade rausgefallen. Aber dazu bin ich ganz jung und habe von dem noch nicht viel gewusst. Und darum tun wir heute unsere Leute viel besser ausbilden und vor allem auch sensibilisieren, wo Korruption ansetzen
könnte. Dieser Sei, Sie hören den Doppelpunkt mit dem Titel Trinkwasser Ade. Noch einmal meine Gäste, das ist der Thomas Zeller, ihn haben wir jetzt gerade gehört. Er ist von der DEZA, ist dort der Wasserspezialist. Und er koordiniert heute Wasserprojekte in der ganzen Welt und weiss eben Bescheid, wie das läuft auf dem politischen Parkett. Und auch dabei der Christoph Lüthi von der EAWAG. Er ist Wasserforscher und spezialisiert auf Siedlungswasser in Entwicklungsländern und Riesenstädte. Wir haben es schon angetönt, ein weiteres grosses Problem, wenn es um die Knappheit vom Wasser geht, ist die Klimaveränderung. Wir hören es im Beitrag vom DRS-Australien-Korrespondent Urs Welterlin.
Es war das sprichwörtliche Geschenk des Himmels, als im März über Nordaustralien die Wolken brachen und der Regen kam. Nach 11 langen Jahren der Trockenheit wurden die Gebete einer Nation erhört. Endlich fand wieder Wasser den langen Weg gegen Süden durch das isolierte rote Inland, das Outback. Aus dünnen Rinnsalen wurden in Minuten reißende Bäche. Doch schon nach wenigen Tagen waren die Fluten so groß, dass der Katastrophenschutz kommen musste. Tausende von Rindern und Schafen ertranken. Familien mussten mit dem Helikopter von den Dächern ihrer Häuser gerettet werden, bevor auch diese in den Wassermassen untergingen. Kein Element zeigt das wilde, unberechenbare Wesen der Natur auf dem fünften Kontinent so deutlich wie Wasser. Ähnlich ist die Beziehung der Australierinnen und Australier zum kostbaren Nass. Auf der einen Seite beten sie dafür, dass endlich die Trockenheit zu Ende gehen möge, auf der anderen sind sie die größten Wasserverschwender unter den Industriestaaten. Wenn es in der Millionenstadt Sydney regnet, fließt der größte Teil des Wassers direkt ins Meer statt in Reservoire. Von denen gibt es schlicht zu wenige, weil die Politiker lieber Geld in neue Autobahnen stecken. Das bringt mehr Wählerstimmen. beim Wasserwelt Australien, wie so oft, wenn es um die Umwelt geht, die komfortable Lösung. Wasserentsalzungsanlagen von Sydney bis Perth werden die energiefressenden Monster gebaut. Australien ist nach der Antarktis der niederschlagärmste Kontinent der Welt. Nur entlang eines dünnen Streifens an der Ostküste und in Teilen des Südens gibt es genügend Regenfälle für eine Landwirtschaft, die 22 Millionen Menschen ernährt und entscheidend zum Exporteinkommen beiträgt. Kein Wunder also, ist Wasser ein heißes Politikum. Vor allem, wenn es um die Frage des Klimawandels geht. Wasser und der Mangel an Wasser, es hilft sogenannten Skeptikern in ihrer Argumentation gegen Maßnahmen zur Beschränkung klimaschädigender Emissionen. Skeptiker sind in diesem Land noch immer häufig und laut, angeführt und oftmals finanziert von der Kohleindustrie, die ihre Rekordgewinne nicht zuletzt damit macht, klimaschädigendes CO2 in alle Welt zu exportieren. Sie sagen, Australien habe schon immer diese Extreme gehabt, Dürre und Flut. Das ist richtig, doch Wissenschaftler weisen darauf hin, dass die Dürreperioden seit 150 Jahren immer länger werden und das Wasser immer weniger. Der Grund sei ohne Zweifel die vom Menschen verursachte Erhöhung der Durchschnittstemperaturen. Die Experten malen ein Bild einer kommenden Katastrophe. Drastischer Wassermangel, Feuersbrünste, der Kollaps der Landwirtschaft. Doch auf die Wissenschaftler hören, das, so scheint es, will in diesem Land kaum noch jemand. Pläne für ein Gesetz für den Handel mit Emissionen sind im Parlament dreimal gescheitert. Seither liegt das Thema Klimawandel im Trockendeck. Statt im Vorfeld der Wahlen später im Jahr nach Lösungen für ein Problem zu suchen, das das Überleben der Nation gefährden könnte, lassen sich Politiker lieber bei der Einweihung einer neuen Wasserentsalzungsanlage fotografieren.
Kann man sagen, Thomas Zeller von der DEZA, wenn man auch die Verhandlungen anschaut, sei das die Klimakonferenz, die letztes Jahr war, oder eben wenn man diskutiert, dass man das nicht auf die Zeit herbringt, dass die Katastrophe quasi nicht kommt, sondern dass man wie müssen, frühzeitig jetzt einfach halt auch von Symptomen bekämpfen, dass vielleicht, auch wenn jetzt die Entsalzungsanlagen energieintensiv sind, dass gar nicht das Blödste ist, dass man nämlich sagt, und jetzt, heute, wir machen etwas halt gegen Symptome.
In der Schweiz vielleicht nicht. In der Schweiz kann man die Ursachen bekämpfen, aber in den armen Entwicklungsländern geht es tatsächlich darum, Symptome zu bekämpfen. Wir nennen das Anpassung an die neuen Rahmenbedingungen, an neue Niederschlagsrhythmen, dass plötzlich viel mehr Wasser kommt, aber auf einem Plätscher raus und dann ist es wieder zwei Monate lang trocken. Und da haben in der Schweiz, wir hatten da relativ wenig Probleme, wir haben Versicherungen, ich weiss nicht, ob Sie es gehört haben, ab am nächsten Wochenende, wenn es jetzt nicht kommt, regnen, dürfen im Kanton Freiburg und Kanton Watt, wo ich in der Nähe wohne, dürfen Bauern nicht mehr bewässern, dürfen kein Wasser mehr aus den Flüssen und aus den Seen rauspumpen. Und das heisst, die werden ihre Kulturen verlieren. Aber im Unterschied zu Entwicklungsländern haben unsere Bauern Versicherungen, die ihnen mindestens einen Teil wieder zurückerstattet von dem. Also wir sind da gut gewappnet, aber die Entwicklungsländer eben nicht.
Bleiben wir bei der Symptombekämpfung, Christoph Lüthi, als Wasserforscher und eben Mann, der technisch bewandert ist. Wenn man so eine Entsalzungsanlage anschaut, jetzt stehen die ja dann vor allem am Meer, es ist warm, es hat Sonne. Gibt es dort technisch mittlerweile nicht bessere Möglichkeiten, diese Anlagen zum Beispiel mit Sonnenenergie zu betreiben, dass das quasi wie ein Perpetuum mobile wird?
Nein, das Perpetuum mobile gibt es auch da nicht. Man kann davon ausgehen, bei Entsalzungsanlagen, man braucht etwa 1 Liter Öl pro Kubikmeter Wasser zu entsalzen. Und natürlich gerade in Australien zeigt sich das Problem und das Dilemma. Fast alle Strom in Australien wird von Kohle hergestellt. Das heisst, die Entsalzungsanlage trägt weiter dazu beitragen, dass klimaschädliche Energieerzeugung auch dort zum Einsatz kommt. Photovoltaik ist zurzeit noch zu teuer, weil das sehr energieintensive Anlagen sind. Kosten weltweit sind zwischen 5 bis 10 Franken pro Kubikmeter aufbereitet Salzwasser. Also Trinkwasser aus dem Salz. Und das ist natürlich für Entwicklungsländer, auch für uns, viel zu tun. Kubikmeter Wasser in der Schweiz etwa 1,60 Franken zurzeit.
Aber wie ist denn das? Ist das nicht ein Zukunftsmarkt, wo man tüftelt, vielleicht auch mit Reflektoren, mit Hitze anders halt machen als mit Photovoltaik, Thomas Zeller?
Also konkret ist das ein Thema bei uns in der Pipeline. Wir schauen ja auch, was ist Neues, was könnte man Neues machen, zusammen mit den Schweizerischen Unis und Forschungsanstalten. Und Solarenergie für Pumpen oder Solarenergie für Entsalzungen ist eins von diesen verschiedenen Themen, wo wir noch nicht genau wissen, ob man und wie und wenn man das kann gehen. Aber wir haben es mal in der Pipeline und verfolgen, was so passiert.
Was passiert denn bis jetzt oder im Moment so? Kann man doch ein bisschen sagen, was der Stand von der Wissenschaft ist, von den neuen Technologien, die es da gibt?
Aus meiner Sicht ist es so, dass man es noch nicht einfach weltweit und grossflächig anwenden kann. Darum tun wir von der DEZA, wir sind eigentlich nicht in Entsalzungsanlagen engagiert momentan, weil das nur dort rentabel ist, wo wirklich viel Geld im Tourismus zum Beispiel fließt.
Genau, also man kann sagen, die Länder, die zurzeit erfolgreich Entsalzanlagen betreiben, das ist Saudi-Arabien, USA, Kalifornien, Spanien, Israel. Das sind so die Länder, die führend sind, und Australien jetzt neuerdings.
Aber sind gleichzeitig alles CO2-Produzenten?
Ja, genau.
Und eben Alternativen, ist man da, das wäre doch ein Zukunftsmarkt?
Es wäre ein Zukunftsmarkt, aber weil die Erzeugungskosten eben noch recht hoch sind, bei 10 Franken pro Kubikmeter Wasser, sind sehr kleine Anlagen. Und die grossen rentierenden Anlagen, wie eben die jetzt in Australien neu aufgemacht werden, sind Riesenanlagen. Und die werden über Kohle und eben Strom beheizt.
Was haben Sie beide das Gefühl? Wer muss denn das machen? Also wer muss da schauen, dass eben in der Zukunft das Ganze besser wird, dass eben vielleicht das Geschäft ins Laufen kommt mit den Entsalzungen etc.? Ist das Aufgabe vom Staat? Sollten das Private machen?
Also bei uns schon, wenn wir es in der Pipeline haben, reden wir mit der EAWAG darüber und sagen ihnen, okay, wenn ihr etwas Vielversprechendes habt, können wir darüber diskutieren. Aber wir sind nicht dran, momentan mit uns. Es ist noch in 10, 15, 20 Jahren entfernt. Also wir sind ein bisschen zu weit, weil andere Regierungen anspornen, jetzt machen sie etwas in diesem Bereich. Zudem gibt es, glaube ich noch, da bin ich auch nicht ganz sicher, ein Riesenproblem mit dem, was übrig bleibt, dem Salzschlamm oder am Schluss, was man mit dem macht. Ich weiß nicht genau, wie das ist, denn, aber ja, vielleicht
Christoph. Das ist eindeutig eines der Probleme, wo es auch sehr unterschiedliche Politiken dazu. Je strenger die Umweltschutzgebung ist, desto mehr Kosten kommen auch wieder auf die Entsalzungsanlage zu. Die in Australien kenne ich jetzt nicht, aber zum Beispiel in Saudi-Arabien wird das einfach ins Meer rausgehauen und führt zu einer weiteren Versalzung vom Meereswasser.
Also wir von der DEZA sind auf der anderen Seite dran. Wir sind stark engagiert in der landwirtschaftlichen Forschung. Und dort wird auch darauf geschafft, probieren Kulturen hervorzubringen, die vielleicht nicht mit Salz, mit Meerwasser können leben, aber mit ein bisschen salzhaltigem Wasser. Dann muss man das Wasser nicht ganz entsalzen oder man kann Salzwasser mit Süßwasser mischen etc. Und da gibt es doch einige Fortschritte, zum Beispiel bezüglich Tomaten schon, die einiges an Salz vertragen. Auch Blumen kann man so anfangen zu produzieren. Aber es muss auch noch viel geschafft werden. Und dort ist jetzt engagiert.
Und ich denke, weiter sind auch wichtig, dass man einfach wassereinsparende Techniken versucht zu pushen. Vor allem auch in der Landwirtschaft. Die Landwirtschaft ist ja der grösste Verbraucher von Wasser. Dass man zum Beispiel Drip Irrigation, die Tropfenanlagen, weiter verbreitet. Da gibt es auch Projekte von der DEZA, die in diesem Gebiet arbeiten. Also, dass man nicht immer versucht, nochmal neue Quellen zu erschaffen, sondern mit dem Wasser, das wir haben, haushälterisch umzugehen.
Aber gleich noch eine Frage. Sie tendieren darauf zu sagen, ja, das ist die Aufgabe von Regierungen. Ich möchte ein bisschen auf das raus, gerade Entwicklungsorganisationen kritisieren ja auch, dass Private je nachdem kommen und eben das Wasser zu ihrem Business machen. Das heisst, dass es am Schluss darauf rausläuft, dass die Geld machen mit dem.
Wenn die Privaten mit dem Wasser Geld machen, aber das Wasser gleich sagen wir, vernünftig verteilen, dann kann man dagegen nichts sagen. Aber man muss eine Sache berücksichtigen, das Ressourcenwasser, also das Wasser per se, muss unter der Oberaufsicht von einer Regierung bleiben. Also man darf eine Quelle nicht privatisieren an die Unternehmung Neste zum Beispiel oder an andere Veolia in Frankreich.
Ist aber passiert, oder?
Ist passiert und das ist aus meiner und aus der DEZA-Sicht eben nicht gut. Das ist nicht tolerierbar. Hingegen, was man kann machen kann, ist, wenn eine Regierung nicht fähig ist oder nicht will, das Wasser verteilen, kann sie das einem privaten Unternehmen geben und sagen, du musst mir das verteilen, aber mit klaren Anweisungen, wie viel. Dort kann zum Beispiel dann die Regierung sagen, okay, für die reichen Viertel kostet das Wasser 2 Franken pro Kubikmeter und für die ärmeren kostet es nur 1 Franken. Oder man kann wie in Südafrika, wo jetzt gerade wegen der Vuvuzelas und all dem berühmt worden ist, kann man sagen, die ersten so und so viele Liter sind gratis für alle. Und wenn man mehr braucht, weil man ein Schwimmbad hat oder wenn man einen Rasen beregnet, dann kostet es etwas. Und das darf nicht an die Privaten delegiert werden.
Aber die Tendenz, die ist da, dass Multis eben Quellen etc. aufkaufen.
Ja, das hat einen grossen Klamauk gegeben, so vor ein paar Jahren. Aber der Trend ist wieder rückläufig. Und weltweit, weil es eben zu Misserfolg geführt hat. Die Multis müssen Geld verdienen mit dem. Die müssen ja ihre Aktionäre zahlen. Und mit dem Wasser, wo man oft muss ein bisschen subventionieren und wo oft nicht einfach wie das Telefon die Preise in die Höhe getrieben werden, ist scheinbar doch nicht so verrückt viel Geld zu verdienen. Wenn Sie schauen, weltweit ist in Großbritannien und Frankreich sind Private, die das managen. Hingegen sonst ist weltweit ist immer noch der öffentliche Bereich, der eigentlich mehrheitlich das Wasser verteilt. In der Schweiz zum Beispiel auch. Es gibt ein paar Dörfer, Gemeinden, jetzt weiß ich mir den Namen entfallen. In der Ostschweiz gibt es eins, wo jemand von Skatrin wohnt, wo das immer noch eine private Kooperation ist, die das macht. Aber der grösste Teil unserer Wassermärkte sind öffentliche Unternehmungen.
Wir haben jetzt schon bald 40 Minuten diskutiert. Wir reden viel über Entwicklungsländer, über das politische Parkett auf internationaler Ebene. Eigentlich nicht so viel darüber, was denn in der Schweiz los ist. Jetzt angenommen, es gieht in dem Rohstoffwasser schlecht oder er würde effektiv knapp und bei uns vielleicht noch nicht gerade. Hätte das trotzdem Auswirkungen auf unser Land und wie?
Also wir sind ja in einer komfortablen Lage in der Schweiz als Wasserschloss von Europa. Das wird auch in nächster Zukunft so bleiben. Allein die Wasserspeicher, die wir hier haben, in Form von Seen, von Grundwasser, auch in den Flüssen. Das ist auf über mehr als 200 Jahre haben wir eine Wassersicherheit in dem Land. Allein auch wegen der Niederschläge. Auch wenn alle Gletscher würden schmelzen, wären wir immer noch in einer sehr komfortablen Lage in der Schweiz. Was natürlich ein Problem ist, ist das, was wir vorher angesprochen haben, der Import von Wasser aus anderen Landesteilen, aus anderen Regionen von der Welt, wo eben immer mehr unter Wasserknappheit leidet.
Und dazu haben wir wiederum einen Beitrag. Wir gehen mit dem DRS Spanien-Korrespondent Alexander Gschwind zu einer Erdbeerenkultur.
Während in Mitteleuropa die Hälfte bis zwei Drittel der Wasserkapazitäten zur Stromproduktion genutzt werden, verbraucht Spanien 72% von seinem Wasser in der Landwirtschaft, mit schlimmen Folgen für sein Ökosystem. Flüsse und Grundwasser werden mit grosszügiger Unterstützung von der Europäischen Union mit Pumpwerk, Brunnen und Bewässerungsanlagen rücksichtslos übernutzt und durch Dünger- und Pestizidrückstände auch noch verseucht. Mit satten 5,5 Milliarden Euro jährlich subventioniert Brüssel den Umweltfrevel. Ein Grossteil davon im Ebrotal, im Valencianischen und vor allem in Andalusien, wo die Plastikkulturen von Almeria regelmässig für Negativschlagziele sorgen. Nicht nur wegen der sklavenhaften Arbeitsbedingungen für die Schwarzarbeiter aus Nordafrika, sondern auch wegen der schleichenden Versalzung der Böden, weil die vielen Grundwasserpumpen immer mehr Meerwasser ansaugen und die Gegend langsam in eine Wüste verwandeln. Ein weniger bekanntes, aber umso alarmierendes Beispiel ist Costa de la Luz zwischen der Meerenge von Gibraltar und der portugiesischen Grenze in der Provinz Huelva. Von dort kommen 95% von der spanischen und immerhin 80% von der gesamteuropäischen Erdbeerenproduktion, wie der José Luis García Palacios vom örtlichen Bauernverband stolz erzählt.
La producción de la fresa en Huelva representa el 95% de la producción nacional y el 80% de la producción europea. En Doñana
Vorzugsweise natürlich vor allem die Erdbeere, die außerhalb der eigenen Saison auch bei uns zumindest im Winter angeboten werden. Und die Kulturen verbrauchen extrem viel Wasser. 5'000 Kubikmeter pro Hektare und Jahr, sagt der Felipe Fuentalsas vom spanischen IWF, oder umgerechnet 115 Liter pro Kilo Erdbeere.
El cultivo de la fresa consume aproximadamente unos 5.000 metros cúbicos por hectárea y año. Aproximadamente para producir un kilo de fresa se pueden usar unos 115 litros de agua para un kilo de fresa.
Verheerende Folgen hat die Wasserverschwendung für den Nationalpark von Doñana, wo das grösste noch intakte Feuchtgebiet von Spanien versucht zu schützen und mitten in den Erdbeereplantagen liegt, am Rand vom Guadalquivir-Delta. Die wachsende Nachfrage nach ganzjährigem Früchtekonsum hat in den letzten 20 Jahren zu immer mehr illegalen Wasserfassungen geführt, wo der Grundwasserspiegel rapid ließ sinken und die einzigartige Biosphäre von Doñana akut Bedrohung, berichtet der Nationalparkdirektor Juan Carlos Rublo.
Lo que ha ocurrido durante los últimos 20 años es un proceso acelerado de demanda de productos extratempranos como el tema del fresón, que ha hecho que se hayan llegado a cometer ilegalidades y ocupaciones de montes públicos.
Drum, meint der Senior Rublo, müsse der Wasserverbrauch schleunigst im erneuerbaren Potenzial vom Grundwasserspiegel angepasst werden und weitere Produktionssteigerungen in der Landwirtschaft mit sparsamer Sprinkler- oder Tropfenbewässerung und mit anderen umweltverträglichen Produktionsmethoden erzielt werden.
Ja, man könnte ein bisschen meinen, wir hätten gar nichts zu tun mit der Wasserknappheit. Wir, die hier im Wasserschloss sitzen, haben jetzt aber gehört, wir sündigen, und zwar nicht knapp. Thomas Zeller, nützt es denn, wenn wir jetzt einfach keine Importtomaten mehr essen?
Nein, ich glaube, was auch angesprochen worden ist vorher, ist eine saisongerechte Konsumation. Also Erdbeere oder Tomaten am Neujahr zu essen, die kommen klar aus einer Zone, nicht aus der Schweiz, sondern werden neu produziert, wo sehr wahrscheinlich Wasserknappheit vorhanden ist und müssen dann transportiert werden. Darum ist es eigentlich, selbstverständlich kann man die Welt nicht retten, indem wir weniger Erdbeere oder Tomaten essen aus Spanien. Aber man kann etwas dazu beitragen, wenn man saisongerecht ist oder versucht, in etwa natürlich, wenn man sich verheiratet im November, ist auch dann mal irgendein Ananas gestattet. Aber im Grosso Modo einfach immer Erdbeere zu kaufen, jede Woche, finde ich jetzt auch wieder ein bisschen blöd. Man muss sehen, dass 80% vom Wasser, das wir konsumieren in der Schweiz, kommt aus dem Ausland. Also aus diesen Tomaten mit diesen Erdbeeren. Aber auch mit den Computern, die in Indien gemacht werden. Ein Computer, ich habe das hier vor mir, 20'000 Liter braucht es, wenn ein Computer, um einen Computer produzieren. Vom Rohmaterial bis zum alle die elektronischen Sachen werden immer gewaschen und der Transport. Oder ein Audi braucht 400'000 Liter. Also solche Sachen importieren. Hier importieren wir Wasser, das eigentlich nebeneinander braucht, genutzt wird und verbraucht wird, wo vielleicht das Wasser knapp ist. Und darum haben wir eine gewisse moralische und ethische Verantwortung auch gegenüber den anderen Ländern, wo wir unsere Produkte einkaufen.
Gut, jetzt ist es relativ schwierig, einen Schweizer Computer zu kaufen. Was müssen wir machen?
Also vielleicht noch ein Hinweis dazu. Die WWF hat kürzlich eine Studie herausgegeben über den Wasserfußabdruck von der Schweiz in anderen Ländern, vor allem in Entwicklungsländern. Und da sind erstaunlicherweise die zwei Länder, die den höchsten Fußabdruck von uns Schweizer sind, Ghana und die Elfenbeinküste. Und das ist eindeutig mit dem Schoki verbunden. Das ist der Import von Kakaobohnen aus diesen beiden Ländern, der zu dem hohen Fußabdruck in diesen beiden afrikanischen Ländern führt.
Was wir können machen, ist ein bisschen eine schwierige Frage. Aber ich denke, wir können uns bewusst sein, dass es ein Problem ist auf der Welt, das Wasser. Und ganz kurz noch vielleicht erwähnen, Schweizer Gemeinden können etwas machen. Gehen Sie mal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf die Homepage solidaritosuisse.ch. Dort finden Sie, das ist eine elektronische Plattform, wo Hilfswerke von der Schweiz Projekte publizieren, die noch kein Geld haben, Wasserprojekte. Und wenn Sie als Gemeinde, als Wasserwerk, als Verein oder irgendetwas etwas Gutes tun, können Sie dort mit einem Hilfswerk oder einer Organisation in einem Entwicklungsland in Kontakt treten und
Projekt, wo dann arme Länder zu gut können im Wasser- und Abwasserbereich unterstützen. Das ist etwas, was wir können machen.
Wenn man jetzt davon ausgeht, dass quasi das Wasser, wie soll ich sagen, das Lebenselixier ist, wo allem zugrunde liegt, könnte man dann sogar sagen, es wäre viel schleuer, wenn man schon spendet, man investiert in ein Wasserprojekt, statt Götti oder Gotti von einem einzelnen Kind zu werden, zum Beispiel. Meinst du nicht zynisch?
Durchaus, ja. Also ich finde, das ist sinnvoll, weil mit so einem Wasserprojekt dort man eben eine ganze Gemeinschaft, ein ganzes Dorf, eine ganze Stadt helfen und nicht nur Einzelpersonen.
Und es ist oft so, ich will nichts sagen gegen die Götti-Aktionen, aber wenn es kein Wasser hat in der Schule, nachher sind eben die Mädchen meistens benachteiligt. Es muss Wasser wie? Und Abwasser haben, separat die Toilette, sonst schicken die Eltern die Mädchen nicht in die Schule. Aus gewissen Verhaltensregelungen, die mir da nicht so bekannt sind, aber es ist ein Fakt. Und Wasser- und WC-Anlage in einer Schule ist etwas vom Spottbilligsten, was es gibt und wo man könnte dazu beitragen, dass Mädchen vermehrt in die Schule gehen.
Also man kann sagen, Wasser trägt zur Bildung bei?
Eindeutig. Das ist wirklich, und dort fängt eben die Unterentwicklung an. Wenn Kinder in Afrika oder auch in Lateinamerika und in Asien zum Teil eben nicht in die Schule gehen und nur ein paar Jahre oder sehr unregelmäßig und sind vor allem Mädchen, die von dem bedroht sind, weil sie müssen der Mutter helfen, das Wasser zu holen im Fluss. Oder sie können nicht in die Schule, weil eben die Eltern Angst haben vor diesen nicht geteilten WCs oder weil es gar keine WCs hat.
Ich weiss, wir können an dieser Stelle jetzt nicht eine riesige Diskussion auftun zum Thema Subventionieren. Aber Thomas Zeller, Sie, die auch mit Politikern schwätzen und verhandeln, müssen wir dann nicht sagen, dass grundsätzlich, also so wie eben Europa, so wie wir mit Subventionen umgehen, dass wir dort ganz grundsätzlich einfach alles auch müsste überdenken. Das ist ein bisschen Sisyphus, oder? Wenn ja.
Vielleicht nicht ein Sisyphus, aber man muss sich schon über Subventionen unterhalten. Ich mag mich erinnern, vor 10, 15 Jahren war von Weltbank und grossen Entwicklungsagenturen Slogan gewesen, alles Full Cost Recovery. Das heisst, die Leute müssen den Gesamt- und Totalpreis von dem zahlen, was kostet. Und von dem ist man zum guten Glück auch abgekommen, auch alle OECD-Länder. Man sagt, das Wasser kann, ist ein Menschenrecht und es gibt gewisse Gründe und Rechtfertigungen, dass man es für gewisse Bevölkerungsschichten muss subventionieren. Und dann kann die Regierung sagen, okay, ich subventioniere es für die Armen, dafür lasse ich die Reichen ein bisschen mehr zahlen oder habe irgendeine Benzintaxen oder etwas anderes und finanziert das Wasser. Aber die Subvention darf nicht dazu führen, dass Wasserdienstleistung nicht zahlt ist. Irgendjemand muss Wasser zahlen und die Wasserverteilung, sonst werden die Röhren und Hähnen und Wassermeter nicht unterhalten.
Und die Landwirtschaft? Also, dass man dort halt mit den Subventionen anders verfährt?
Genau. Also, nochmal zu der Subventionierung. Ich denke, da gibt es auch inzwischen intelligente Modelle, dass eben zum Beispiel die ersten 6 Kubikmeter im Monat vergünstigt abgegeben werden für arme Haushalte und wenn sie dann mehr konsumieren, einen teureren Tarif, dass da auch eine Art Subvention eingebaut wird. Landwirtschaft ist ein der grossen Probleme. Die kommen meistens umsonst ans Wasser. Und ob das in Zukunft so nachhaltig kann, weiter betrieben werden, ist eine grosse Frage, denke ich.
Es gibt ein Beispiel aus Zentralasien, im Fergana Valley, das ist die Kornkammer von Zentralasien, wo auch das Wasser sehr unregelmäßig verteilt worden ist, ungerecht verteilt worden ist und chaotisch verteilt worden ist. Und jetzt gibt es auch ein Schweizer Projekt von der DEZA und dem SECO zusammen, wo dort probieren, die Wasserverteilung mit Wassermeter, mit korrekten Preisen zu regulieren. Und der Impact, ein von den Impact ist, dass es weniger Familienkonflikte gibt zwischen Familie und innerhalb von der Familie. Weil die Familien müssen am Feldrand warten, bis Wasser kommt. Manchmal die ganze Nacht durch, und dort ist es bitter kalt, auch im Sommer in der Nacht, haben sie müssen warten, weil wenn das Wasser kommt, damit sie es können in ihre Felder leiten. Und dann haben manchmal die einen das Wasser vom anderen abgegraben. Und das hat die Familie zwischt provoziert. Und seitdem jetzt das klar geregelt wurde, ist transparent, sind die Familien zwischen der Familie sind tatsächlich runtergegangen. Hat viel weniger so, es hat auch weniger Tote und Verletzte gegeben wegen der Familie zwischt.
Christoph Lüthi von der EAWAG, müsste man vielleicht sich auch noch andere Gedanken machen, wie zum Beispiel, dass eben klar wird, wenn wir dann virtuelles Wasser konsumieren, wie viel Wasser effektiv, sagen wir, hinter einem Schäler Erdbeere oder hinter einem Kilo Fleisch steckt?
Ja, das sind tatsächlich Überlegungen im Gang, zum Beispiel, ob ein Wasserlabel sinnvoll wäre, wo klar deklariert, dass eben 1 Kilo Rindfleisch 15'000 Wasser, Liter Wasser braucht, um das herzustellen. Ähnlich wie so ein CO2-Label.
Also würde auf dem Fleischpaket nicht nur stehen, kommt aus Brasilien, sondern die Kuh hat 1'000 Liter Wasser verbraucht oder so?
Verbraucht 15'000 Liter Wasser, genau.
Und das geht dann richtig sensibilisieren, das ist kein Gesetz, man kann es trotzdem noch kaufen, aber die Leute werden sich dann mehr und mehr bewusst, dass okay, in diesem Produkt ist so und so viel Wasser, vielleicht kauft die Person dann etwas anderes.
Kommt das?
Man kann sagen, wenn man schaut, wo ich noch Landwirtschaft studiert habe an der ETH, ist der biologische Landbau noch verschrien gewesen. Man konnte fast nicht Doktorarbeit zumachen. Heutzutage ist praktisch die ganze schweizerische Landwirtschaftsproduktion ist naturnah oder fast biologisch. Es braucht einfach ein, zwei Generationen, es braucht eine Weile, aber man muss einmal anfangen. Und ich denke, so ein Label wäre sicher etwas Gutes als Sensibilisierung.
Eine Frage, die noch ein bisschen von dem wegführt noch zum Schluss. Bringt es eigentlich etwas, wenn wir hier im Wasserschloss Schweiz selber Wasser sparen? Christoph Lüthi.
Also wegen dem Wasser sparen nicht, aber weil Wasser sehr viel mit Energie und energieaufwendige Aufbereitung, zum Beispiel eben der Kläranlage, ist es sicher nicht falsch. Also zum Beispiel wasserarme Armaturen, wasserarme Geräte auch zu brauchen.
Ja, ich glaube auch nicht, dass wir in der nächsten Zeit unter Wassermangel zu leiden haben. Ich habe zwar einmal eine Studie gelesen aus einer schweizerischen Uni, die sagt, in 500 Jahren könnte es so sein, dass die Rhone im Sommer mal trocken ist zwischendurch. Und wenn man sich das vorstellt, 500 Jahre, das erleben wir nicht mehr, aber trotzdem ist eigentlich... Man muss einfach aufpassen und ich glaube, man muss sich dieser Problematik bewusst sein.
Ja. Wir haben gehört, Millionenstädte eben klären ihre Abwässer nicht. Es gibt riesige Probleme. Zum Beispiel Indien haben wir gehabt, Ackerland liegt brach, unter anderem wegen Klimawandel, aber auch die Luxusgenüsse, die wir jetzt davon hatten, wie Erdbeere im Winter können zu essen. Das alles führt dazu, dass die Wasserverteilung zur Balance ausgeht, dass Wasser knapp wird. Werfen wir noch einen Blick in die Zukunft und vielleicht nicht gerade 500 Jahre und Richtung Rhonental, sondern was würden Sie beide sagen, wie sieht die Schweiz heute in 20 Jahren aus, im Jahr 2030, wie ist es um den Rohstoff Wasser bestellt? Christoph Lüthi, Wasserforscher bei der EAWAG.
Ich denke, in der Schweiz wird es immer noch gut bestellt sein. Wir werden genug Wasser haben. Wir müssen aber daran arbeiten, um einige Probleme, vor allem mit der Mikroverunreinigung, dass wir die noch in den Griff bekommen. Aber verglichen eben mit den Problemen, die wir jetzt heute besprochen haben in Indien, sind das eher Luxusprobleme.
Ich glaube auch, dass das Luxusprobleme sind. Und wir haben eben das Geld, um das anzugehen. Ich weiss, dass letztes Jahr hat das Bundesamt für Landwirtschaft eine Studie in Auftrag gegeben, um eben genau das in den nächsten, ich weiss nicht, 15, 20 Jahren, das Forscher schauen, wie können es denn aussehen und was sind die Probleme, die auf uns zukommen. Das können die Entwicklungsländer nicht. Erstens haben sie das Geld nicht und haben die Forscher nicht. Aber wir können uns so etwas leisten. Und aus dieser Forschung gibt es noch Handlungsoptionen, was man könnte machen.
Wenn Sie jetzt international müssten schätzen, wie es um den Rohstoff Wasser bestellt ist im Jahr 2030?
Ja, dann ist es ziemlich dramatisch, würde ich sagen. Also in ganz vielen Ländern wird es wirklich schlimmer werden. Und eben die Wassermenge, die man leider nicht kann vermehren kann, die bleibt sich gleich. Und es werden sehr wahrscheinlich schon mehr Leute Zugang haben zum Trinkwasser, aber die Bevölkerung vermehrt sich eben sehr schnell. Und all die Leute, auch die zusätzlichen Leute, die kommen, wollen eben auch etwas trinken haben.
Thomas Zeller von der DEZA und Christoph Lüthi von der EAWAG, danke vielmals für das Gespräch.
Vielen Dank.
Trinkwasser ade, der Doppelpunkt zum Abschluss von unserem Thementag.
Mit DRS1 in Zukunft.
Sie haben Karin Frey gehört im Gespräch mit den beiden Wasserexperten, am Thomas Zeller, Leiter vom Bereich Themen und Fachwissen beim DEZA, der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, Und der Christoph Lütti, er leitet die Forschungsgruppe für strategische Siedlungswasserwirtschaft und Planung für Metropolen bei der Eidgenössischen Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz. Diese Sendung können Sie auch im Internet hören auf drs1.ch. Oder Sie können auch eine CD bestellen, immer zu den Bürozeiten Montag bis Freitag auf 0848 840 800. Eine CD kostet 31.90 Franken und es geht dann rund zwei Wochen, bis sie kommt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.